Guten Morgen. Oh, ich merke, die Sonne macht euch zu schaffen. Ihr habt noch nicht mal mehr Energie, um wirklich Guten Morgen laut zu sagen. Wir versuchen es nochmal. Guten Morgen. Sehr gut, so klappt das. Gewinner oder Verlierer? So habe ich die Predigt betitelt. Und ich denke, jeder von uns gewinnt lieber. Verlieren möchte keiner wirklich. Und gerade jetzt, wo die WM läuft, ist sowieso alles auf Sieg ausgerichtet. Und oft setzen wir wirklich alles ein, um zu gewinnen. Auch wenn darunter manch anderer leiden muss. Ich denke mal, keiner von euch ist am Samstag früh um 2 aufgestanden, um das Spiel Spanien gegen Uruguay zu gucken. Ich ja. Wunder, ne? Und ich bin also nicht nur froh, dass Spanien gewonnen hat und Gruppenerster ist, sondern ich bin wirklich auch froh, dass Uruguay rausgeflogen ist. Weil wenn ihr das Spiel gesehen hättet, die haben keinen Fußball gespielt, die haben Karate gespielt. Die haben wirklich auf die Knochen gehauen und denen war das egal, ob Spieler von dem Gegner verletzt werden oder nicht. Und ich hasse Unsportlichkeit. Also auch wenn wir unsere Spiele haben, sobald einer sich von uns unsportlich verhält, wechsle ich den aus. Sag dann denen, was los ist und dann darf er auch wieder weiterspielen. Aber so ist das nun mal. Also genau das Gegenteil von dem, was in der Wochenlosung steht. Traget die Last der anderen. Nee, tretet die anderen einfach um. Und wir haben in der Bibel haben wir eine Geschichte, die ja jeder kennt, wo es um Verlieren oder Gewinnen gibt. Und wo einer im ersten Augenblick so aussieht, als ob er freiwillig verlieren würde. Lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 13, die Verse 1 bis 12. Ich lese aus der Guten Nachricht. Abraham kehrte mit seiner Frau, seinem ganzen Besitz an Tieren und Menschen in den südlichen Teil des Landes Kanaan zurück. Auch sein Neffe Lot begleitete ihn. Von dort zog er vom Lagerplatz zu Lagerplatz bis zu der Stelle zwischen Bethel und Ai, wo er zuerst seine Zelte aufgeschlagen hatte. Das war auch der Ort, an dem er den Altar gebaut hatte. Dort rief er im Gebet den Namen des Herrn an. Abraham war sehr reich. Er besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. Auch Lot, der mit ihm zog, hatte viele Schafe, Ziegen und Rinder und viele Zelte, in denen seine Hirten mit ihren Familien lebten. Das Weideland reichte nicht aus für die Viehherden der beiden. Sie konnten auf Dauer nicht zusammenbleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Außerdem wohnten damals noch die Kanaaniter und die Perisiter im Land. Da sagte Abraham zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst auch den Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes oder wie am Nil in Ägypten, bis hinab nach Zoar. Deshalb entschied sich Lot für die Jordanebene und zog nach Osten. So trennten sich die beiden. Abraham blieb im Land Kanaan. Lot ging ins Gebiet der Jordanstädte und kam im Laufe der Zeit mit seinen Zelten bis nach Sodom. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Herr, dass du auch heute noch unter uns wirkst, lebendig bist und zu uns sprichst. Amen. Abraham und Lot in Kanaan. Abraham und Lot, die zwei Urgestalten des Volkes Israel, hatten einiges hinter sich. Aus seiner Heimat Ur im heutigen Irak war Abraham aufgebrochen, um sich in die Ferne eine neue Existenz aufzubauen. Und ohne zu wissen, wo es eigentlich hingeht. Wenn mir jemand sagen würde, pack deine Koffer und geh los, aber mir nicht sagt, wohin, sage ich, nee, bevor ich nicht weiß, wo ich hin muss, setze ich keinen Fuß vor die Tür. Eigentlich ein mutiges Unternehmen und in der damaligen Zeit sicherlich auch lebensgefährlich. Aber Abraham und Lot machen sich auf den Weg. Und auch heute gibt es Menschen, gerade auch bei uns in der Gemeinde, die so eine Situation kennen. Wie viele Lateinamerikaner haben wir bei uns, die einfach aus Not oder auch warum auch immer gesagt haben, wir ziehen los. Und sind viele in Deutschland, in Spanien oder woanders gelandet. Es war sicher, Gott hat mich losgeschickt. Also wird er mich auch segnen und begleiten. So kommt er mit seiner Familie, mit seiner Frau, seinen Neffen und all seinem Besitz in das Land Kanaan. Auf dieser Hochebene zwischen Mittelmeer und Jordan, etwa 20 Kilometer nördlich von dem heutigen Jerusalem, dort lassen sie sich nieder. Und ich weiß noch, als mein Vater damals von Marokko nach Deutschland gekommen ist, das war auch so ein Glück des Auswanderers. Den Blick schweifen lassen über die Täler und Höhen, über das neue, weite Land, das Zauber des Neubeginns. Meistens haben wir ja Angst vor Veränderung und vor was Neuem, aber wenn wir es dann doch wagen, dann hat das doch irgendetwas Schönes. So, was kommt jetzt? So was Spannendes. Nicht immer das 0815, was wir jeden Tag erleben, sondern wirklich mal was Neues. Aber das alles, haben wir gelesen, hält nicht lange vor. Der karge Boden gibt nicht so viel her, wie sie sich erhofft hatten. So gab es immer wieder Streitigkeiten zwischen den Hirten von Abrahams und von dem Lot. Wer hat das Recht, seine Tiere auf die frische Wiese zu schicken? Abraham, weil er der Ältere ist und der Wohlhabende? Oder Lot, als derjenige, der engagiert, mit neuer Kraft, mit Eifer, mit Ehrgeiz so viele Erfolge gefeiert hatte? Aber die brauchten beide Futter. Die brauchten frische Wiesen. Jeder wollte Recht haben. Zwischen den Hirten gibt es vielleicht sogar schon wilde Schlägereien. Das steht da nicht drin, aber könnte ich mir vorstellen. Gerade so Leute, die ein bisschen heißblütig sind, so wie Spanier oder überhaupt so südliche Länder, da kann es auch mal sein, dass es nicht nur verbal Streitigkeiten gibt. Aber nichts passiert. Und man sieht, dass Abraham und Lot auch sich so langsam in die Finger kriegen. Man sprach weniger miteinander. So kürzlich, wie im Vorbeigehen, hatte Lot seinen Onkel diesen Satz wie einen feuchten Lappen hingeschmissen. Ja, eigentlich hatte ich schon seit letzter Woche geplant, an der Oase bei Ai meine Lämmer unterzubringen. Heute sollte es losgehen. Jetzt sagen meine Hirten, dass deine Leute sich dort eingerichtet haben. Früher hätten wir sowas miteinander geplant. Naja, aber anscheinend hast du das ja nicht mehr nötig. So könnte ich mir vorstellen, dass auch Abraham und Lot miteinander gesprochen haben. Und so entsteht gerade für Abraham ein Konflikt. Solche Sätze lassen Abraham bestimmt nicht wirklich schlafen. Er spürt, hier ist ein Krieg am Entstehen. Ein Nervenkrieg zweier Männer, die mit großer Hoffnung losmarschiert waren, spüren, es geht nicht mehr miteinander. Das kann man auch heute, wenn es um Geld geht, ums Erbe, wie oft zerstreiten sich dann Geschwister. Wie oft hören sie auch dann miteinander zu reden und nein, aber ich habe Mama länger gepflegt als du, aber ich habe Papa dafür mehr lieb gehabt und irgendwas. Das Gute bei uns ist, meine Eltern hatten kein Geld, haben kein Geld und meine Kinder werden sich deswegen dann auch nicht streiten. Also von daher. Aber Abraham überlegt, so kann es nicht weitergehen. Letztlich sieht er dann nur zwei Wege. Wir müssen uns trennen. Das Weidegebiet untereinander aufteilen. Jeder wird dann sehen müssen, wie er zurechtkommt, wie es weitergehen kann. Wir müssen zwischen uns eine Grenze ziehen, nur so kann wieder Frieden entstehen. Aber dabei entsteht dann die entscheidende Frage, wer bekommt welche Hälfte des Landes? Da gibt es den steinigen, trockenen Westen, über den der Wind heiß hinwegfegt und da ist der Hang zum Jordantal hinab, über mehrere Kilometer zieht er sich hin, mit vielen grünen, saftigen Flächen, die sogar einen erfolgreichen Ackerbau versprechen. Wer bekommt welchen Abschnitt? Und in der Nacht, bevor Abraham dem Lot die Grenzziehung vorschlägt, wird er viel darüber nachgedacht haben, gegrübelt haben. Wie können wir das machen? Lot wird sicherlich nicht freiwillig den trockenen Westen nehmen. Denn er scheint unter der momentanen Situation nicht so sehr zu leiden wie sein Onkel Abraham. Ich glaube, solche Situationen kennen auch wir. Auf der Arbeit, in der Schule, in der Ehe, in der Gemeinde. Wer nachgibt, wer setzt sich durch? Und es bleiben diese zwei Optionen. Entweder so weitermachen wie bisher und alles beim Alten zu belassen, oder um des Friedenswillens einfach das unattraktive Land in den Westen zu nehmen. Und Abraham ringt um diese Entscheidung. Er ist bereit, eine Trennung zu vollziehen, zu verlieren, um den Frieden wiederherzustellen. Womit Abraham in dieser Geschichte kämpft, das durchleben auch heute viele Menschen. Die Frage ist, bin ich bereit, um des Friedens willen Grenzen zwischen anderen zu ziehen? Bin ich bereit, nachzugeben, aus einer Auseinandersetzung als Verlierer herauszugehen? Wie heißt es so schön? Der Klügere gibt nach. Deswegen bin ich gerne der Dumme. Nachgeben. Seien wir ehrlich, das ist ein sehr schwieriger Weg, oder? Bei Abraham, wenn man das so liest, wirkt das so souverän. Er bietet Lot an, entscheide du, wo du hin willst. Wenn du sagst, ich gehe nach Norden, dann gehe ich nach Süden. Sagst du, nee, ich gehe nach Süden, dann gehe ich nach Norden. So, als ob das nichts wäre. Für ihn wirkt das einfach ganz normal. Und damit ist alles erledigt. Aber in unserer Erfahrung sieht das heutzutage doch ganz anders aus. Es tut schon weh, als Verlierer den Boxring zu verlassen. Man ist enttäuscht, fühlt sich vielleicht gedemütigt, sinnt sich manchmal auch nach Rache, auch wenn es manchmal nur in kleinen Dingen ist. Und eigentlich denkt jeder, Lot hätte aus Respekt zu seinem Onkel, der ja älter war und ihn mitgenommen hat, das schlechtere Land nehmen müssen. Das ist wie beim Stück Kuchen. Der Erste, der sich ein Stück nimmt, nimmt sich eigentlich immer das Kleinere. Obwohl, meine Frau hatte mal eine Begebenheit, die hat zwei Stücke auf dem Teller und bringt sie oben in der Kaffeestube, bringt sie zu jemandem mit, willst du einen haben? Und er nimmt sich das Größere. Und dann meint meine Frau so, aber eigentlich nimmt man sich doch das Kleinere als Erstes. Und dann meint er, wenn du als Erstes genommen hättest, welches hättest du genommen? Ja, das Kleinere, meinte sie, dann nehme ich gleich das Große. Anscheinend sind wir Menschen einfach auf Gewinn programmiert. Vielleicht hat das auch etwas mit der Evolutionstheorie von Darwin zu tun, der die Vermutung hatte, dass nur der Kräftige, der Durchschlagskräftige wirklich eine Zukunft hat. Gibt es deswegen vielleicht auch unter uns so viele menschliche Platzhirsche, die ihr Revier niemals streitig machen wollen? Der Klügere gibt nach, sagt das Sprichwort. Aber warum sollte er nachgeben? Weil er erkannt hat, dass es Wichtigeres und Wertvolleres gibt als das Gewinn? Wo einer aufhört, immer wieder zurückzuschlagen, verhindert er etwas Schlimmeres. Wo man sich daran erinnert, wie König Pyrrhus einst die Römer besiegte, aber dabei fast sein ganzes Heer verlor und nur mit wenigen Überlebenden zurückkehrte. Ein Sieger, der eigentlich nach Verlierer aussah. Wo einer erkennt, dass der Friede im Haus und auf dem Hof ein unschätzbares Gut und ein Geschenk ist. Oder wo sich einer erinnert, wie er einst mit aller Kraft für etwas gekämpft hat, weil er sich im Recht sah und später erkannt hat, dass er sich völlig verrannt hatte. Wer das erlebt, lernt skeptisch gegenüber sich selbst zu sein und immer gewinnen zu wollen. Nachgeben als gesegneter Weg. Abraham und Lot. Der eine ist bereit, des Friedenswillens nachzugeben und der andere nimmt sich das Filetstück. Wer Sieger oder Verlierer ist, erkennt man aber dann oft erst auf den zweiten Blick. Denn die Gegend, in die Lot zieht und der sich ausbreitet und offenbar ein herrliches Leben haben wird, ist voller Gefahren. Lot wird einmal von Fremden entführt und nur durch eine wagemutige Aktion von Abraham kann er gerettet werden. Abraham hätte sagen können, tja, selbst schuld, du hast ja diese Gegend ausgesucht. Aber nein, Abraham macht das nicht. Später wird sein Land ein Raub der Flamme. Er kennt die Geschichte, wo Sodom und Gomorra zerstört werden. Und am Ende wird seine Frau auch noch zur Salzsäule. Also wenn das ein Gewinner ist, dann weiß ich nicht. Ich glaube, Sieger sehen anders aus. Unsere Bibel erzählt uns das ohne einen Hauch von Schadenfreude aber. Ganz nüchtern. Und auch Abraham kennt dieses Gefühl nicht. Können wir zumindest nicht herauslesen, dass er schadenfroh ist, was dem Neffen alles passiert ist. Er wollte einfach nur Frieden. Und er erkannte, dass der Preis dafür ist, eben die Bereitschaft, das trockenere Land einzunehmen. Und deswegen möchte ich auch uns dazu bringen, unsere innerlichen Grenzen zu sehen. Draußen gibt es oft Grundstücksgrenzen, die zunächst so auf den ersten Blick nicht zu sehen sind. Also bei uns im Haus, wir haben den Zaun drumherum und für mich war klar, das ist die Grenze. Aber erst als wir den Zaun vor ein paar Jahren neu gemacht haben, habe ich wirklich gesehen, dass da Grenzsteine drin sind. Das wusste ich gar nicht. Bis zu diesem Grenzstein geht meine Grenze. Und ich kann nicht sagen, ach, das passt aber so nicht, ich nehme mal so 10 Zentimeter weiter. Nee, dann überschreite ich eine Grenze. Manchmal muss man erstmal graben, um diese Grenzsteine aufzudecken. Und ich denke, wir Menschen haben auch unsere Grenzen in uns selbst. Ich lasse mir ja so einiges gefallen, aber alles hat seine Grenzen. Und dabei hebt einer den Finger. Du. Wenn mir einer zu weit geht, dann wird er mich kennenlernen. Diese Grenzen haben wir. Jetzt ist die Frage, wie finde ich meine wirklichen wichtigen Grenzen in mir? Ich vermute, da liegt so einiges herum in mir, was meine Grenzen sein könnten. Da ist so mancher Granitblock mit der Aufschrift Eitelkeit oder Selbstbewusstsein oder auch Angst. Für Abraham in seinem Konflikt war es ein rechter Brocken, das Recht des Älteren zu haben. Er hätte darauf bestehen können, ich bin der Ältere, ich nehme das Land, was besser ist. Aber diese Grenze war für ihn nicht wichtig, dieser Grenzstein. Dieses Recht, die haben keine wirkliche Grenze für ihn markiert, die er nicht überschreiten konnte. Er hat nachgegeben und nachgeschaut, wo ist meine innere Grenze, die ich nicht überschreiten kann. Und das war keine für ihn. Deswegen konnte er ohne Gesichtsverlust diese Entscheidung treffen. Da fällt ihm kein Zacken von der Krone. Wo liegen unsere Grenzen? Wir sitzen hier als fromme Christen und unsere Grenzen liegen bestimmt ganz woanders als bei Abraham. Aber es ist wichtig, dass wir diese Grenzen erkennen. Vielleicht fangen wir nämlich dann beim nächsten Konflikt erstmal einmal an zu überlegen, ist das wirklich eine Grenze für mich oder kann ich das einfach übergehen und fertig? Wo liegen Grenzen bei mir, die ich nicht überschreiten kann? Zu entdecken, was ist eher Stolz bei mir, dass ich nicht verlieren kann, oder was sind Dinge, die einfach überschritten werden können. Wir kennen alle die Geschichte von Jesus im Tempel. Das war eine Grenze, die er nicht überschreiten konnte. Und deswegen haut er die ganzen Tische um und schlägt wild um sich. Aber sonst hat Jesus eigentlich in der Liebe nie Grenzen gehabt, nirgendwo. Da finde ich vielleicht in meiner Taufe die Grenze, in dem Versprechen, das ich gegeben habe, ich werde bei Gott sein alle Tage. Das ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten will und sagen, ach naja, um des Friedens willen sage ich eben, ich bin kein Christ. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt mit dem ganzen Aufruhr, nachdem der eine deutsche Spieler, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird richtig, gegen Curaçao nach dem Spiel zu Spielern von Curaçao gegangen sind und gefragt hat, wollen wir miteinander beten? Und dann haben sich auf den Platz hingestellt und haben miteinander gebetet. Und die Presse hat diesen jungen Mann so runtergemacht. Aber für ihn ist es eine Grenze, die er nicht überschreiten kann. Seinen Glauben auch auf dem Fußballplatz eben zu zeigen. Deswegen, wo ist meine Grenze, die ich nicht überschreiten kann, aber wo sind diese Grenzsteine in mir, die eigentlich gar keine sind? Ich denke, wir können von Abraham und auch von Jesus natürlich an dieser Stelle ganz Einfaches und zugleich Schwieriges lernen. Wenn ich weiß, was das Geheimnis meiner eigenen Seele ist, was mich daran hindert, wirklich Frieden zu stiften, was mich daran hindern kann, Leute in Frieden zu begegnen, dann kann ich tapfer losgehen und sagen, such dir aus, wo du hingehen willst. Aber Hauptsache, der Friede Gottes ist unter uns. Amen.